willkommen bei unserem Podcast Zebra Talk auf dem gelben Sofa. Wir podcasten direkt aus unserem Zimmer in der Beratungsstelle Zebra in Freiburg. Dort sitzen heute auf dem Sofa Luisa.
Hallo.
Und Kaya, das bin ich. Als Gast haben wir heute Udo Schuster bei uns sitzen, der im Verein Initiative zur Hilfe gegen seelische Abhängigkeit und religiösen Extremismus tätig ist. Heute wollen wir euren Verein und eure Arbeit einmal vorstellen. Gleichzeitig ist es aber auch ein kurzer Ausflug in die Geschichte der Sektenbewegung in Deutschland. Denn euren Verein gibt es nun ja schon mehr als 40 Jahre. Auf eurer Website kann man unter anderem die Chronik des Vereins lesen und hat Zugriff auf diverse Materialien, wie zum Beispiel Checklisten und Unterrichtsmaterial. Wir verlinken dazu auch in den Shownotes. Wir sind total begeistert von so viel ehrenamtlichem Engagement, einem so reichhaltigen Wissen, welches auf eurer Seite zusammengetragen ist und vor allem auch von dieser langjährigen Perspektive.
So, dann nach diesem längeren Intro würden wir dann auch mit klassischerweise der Zebra-Frage starten. Was hast du denn uns mitgebracht als Zebra-Gegenstand?
Ja, ich habe ein Foto mitgebracht, auf dem zwei stilisierte Zebras inmitten wunderschöner Blumen sind. Das Foto habe ich erst vor kurzem gemacht, als ich mit meiner Frau auf einer längeren Südostasienreise war, durch Bali, Singapur und Malaysia. Und da waren wir in Singapur Gardens by the Bay. Das ist ein riesengroßer Glasdom, wo wunderschöne Blumen ausgestellt werden aus 5 Kontinenten. Und mittendrin standen dann eben in einem Blumenfeld diese beiden Zebras mit Blumen. Die musste ich natürlich sofort fotografieren, weil ich an den Podcast gedacht habe und habe gedacht, ja, das passt ja wunderbar gleich dazu.
Es freut uns, dass du auch in deinem Urlaub an uns gedacht hast.
Genau, ich habe euer neuestes Buch gelesen, also von der Sarah, jetzt über die Filterblasenkinder. Also wie gesagt, ich hatte euch immer dabei.
Ah ja, okay.
Ja, bevor wir in die Thematik einsteigen, würden sich die ZuhörerInnen bestimmt auch freuen, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Und vielleicht möchtest du einfach mal was zu deiner Person und deinem beruflichen Hintergrund erzählen.
Ja, also mein Name ist Udo Schuster. Ich bin jetzt 61 Jahre alt, verheiratet. Wir haben 3 Söhne und ich bin gelernter Banker. Also ich habe eigentlich über 30 Jahre in einer Bank gearbeitet und mich damit Betriebswirtschaft beschäftigt. Also ich bin weder Theologe, noch bin ich Psychologe, noch sonst irgendwas Logisches, sondern ich habe mich eben mit diesen Themen beschäftigt und bin eigentlich über mein Engagement bei der Jugendarbeit zu dieser Thematik gekommen.
Magst du uns vielleicht auch nochmal vorstellen, was genau denn jetzt deine Arbeit auch in diesem Verein ist? Der Verein, der ja, wie du selbst meinst, ein etwas längeren Namen besitzt. Vielleicht magst du das auch gerade noch mal wiederholen, wie der Verein auch heißt.
Ja, also der Name, bei dem man zweimal Luft holen muss, wenn man ihn sagt, heißt ja eigentlich Elterninitiative zur Hilfe gegen seelische Abhängigkeit und religiösen Extremismus. Er ist damals Mitte der 70er Jahre eben von betroffenen Eltern gegründet worden und den Namen haben wir ganz bewusst damals gewählt, weil man sagt, es richtet sich nicht gegen irgendeine Gruppe speziell, sondern es geht darum, einen Problembereich zu beschreiben. Und es ist eben seelische Abhängigkeit und es ist religiös-weltanschaulicher Extremismus. Dadurch ist dieser sehr sperrige Name auch zustande gekommen. Ich selber bin seit Anfang der 80er Jahre, da war ich damals Geschäftsführer bei einem Jugendverband und habe mich in der Thematik beschäftigt, habe damals Friedrich Wilhelm Haag, der den Verein gegründet hat, kennengelernt und wir sind dann auch sehr eng befreundet gewesen bis zu seinem Tod und bin seit der Zeit auch im Vorstand. Zum einen verantwortlich für das ganze Thema Finanzen, das hat natürlich den beruflichen Hintergrund und zum anderen aber auch für das Thema Öffentlichkeitsarbeit, Tagungen, inhaltliche Arbeit, Internetauftritt, Social Media Auftritt.
Jetzt hast du ja schon ein paar Bereiche angesprochen. Welche Bereiche deckt ihr mit eurer Arbeit sonst noch ab? Also kann man mit euch auch Gespräche führen oder gibt es auch irgendwelche Gesprächskreise oder Gruppenangebote?
Also es gibt beides. Man kann uns anschreiben. Wir sind also über E-Mail erreichbar, info@sektenwatch.de. Das ist also die Mailadresse. Darüber hinaus haben wir auch ein WhatsApp-Kontaktmöglichkeit. Man kann uns also über WhatsApp anschreiben. Man kann dann auch mit uns telefonieren oder wir telefonieren mit den Leuten, wenn jemand das möchte. Die Nummer steht ja auch drauf. Die ist ja nicht nur für WhatsApp, sondern auch für ein Telefonat geeignet. Und man kann auch auf andere Weise direkt mit uns Kontakt aufnehmen. Wir führen einmal im Jahr eine Jahresfachtagung durch, gemeinsam mit der Bayerischen Arbeitsgemeinschaft Demokratischer Kreise. Die kümmert sich um politische Erwachsenenbildung. Und da laden wir dazu ein, Experten aus dem ganzen Bundesgebiet, die sich mit der Thematik beschäftigen, aber auch betroffene Angehörige oder ehemalige Betroffene, die aus Gruppen ausgestiegen sind.
Also ich versuche es mal zusammenzufassen, so wie ich das aktuell verstanden habe. Es ist zunächst mal auch eine Website, die Informationen sammelt und Menschen berät, die eben in eine seelische Abhängigkeit oder in religiösen Extremismus geraten sind.
Ja, es ist nicht nur eine Website, sondern eben auch die Möglichkeit zum Gespräch, zum persönlichen Gespräch. Und wir beraten jetzt nicht nur Menschen, die da direkt reingeraten sind, sondern ganz viel geht es auch um Angehörige, die sich an uns wenden und sagen, da ist jetzt ein Partner, ein Familienmitglied, ein guter Bekannter, eine gute Freundin in so eine Gruppe reingeraten oder ich habe da ein Angebot bekommen, was verbirgt sich denn dahinter? Könnt ihr uns da weiterhelfen und könnt ihr uns da Informationen geben?
Ja, dann hört es zu kurz und zu knapp ausgedrückt natürlich mit der Website, sondern da steckt noch viel, viel mehr dahinter. Aber auf der Website, da gibt es sozusagen all das Wichtige nachzulesen und die entsprechenden Kontaktinformationen.
Genau, das ist ein niedrigschwelliges Angebot, im Endeffekt, wo jeder sich informieren kann. Und wenn er dann einfach noch weitere Fragen hat, kann er sich an uns wenden. Oder wenn er eben was sucht, weiß er, aha, da ist eine Kontaktadresse, an die ich mich mal hinwenden kann.
Ja, ich würde ganz gern noch mal ein bisschen zurückrudern, und zwar auf die Gründung zu sprechen kommen. Wie war denn damals eigentlich in den 70er Jahren die, ich sage jetzt mal, Landschaft der Weltanschauung, dass sie es möglich und vielleicht auch nötig gemacht hat, dass ein solcher Verein überhaupt erst gegründet wurde?
Es war damals so, dass es Gruppen gab, zu denen sich insbesondere jüngere Menschen hingezogen gefühlt haben. Die Landschaft, die schien damals relativ überschaubar. Also es gab so 6 oder 7 Gruppen, die sehr bekannt waren. Das war einmal die Moon-Bewegung, genannt Vereinigungskirche. Dann war es aus dem hinduistischen Bereich die transzendentale Meditation von Maharishi Mahesh Yogi. Das war bekannt, weil auch die Beatles beispielsweise hin gepilgert sind. Dann gab es die Internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein, kurz genannt bloß Hare Krishna. Die waren dadurch auffällig, dass sie orange gewandet in den Fußgängerzonen der großen Städte vor allem aufgetreten sind, dort Hare Krishna-Chants gemacht haben und aggressiv um Spenden geworben haben. Oder es war Bhagwan, der Rolls-Royce-Guru aus Oregon, der in Pune eine Kommune aufgemacht hat, die damals auch in den Schlagzeilen drin waren, wegen sexueller Übergriffe beispielsweise, der später dann in Oregon eine zweite Kommune aufgemacht hat, wo es ja dann zu sehr starken Verwerfungen kam, mit Mordanschlägen und allen möglichen Dingen. Oder es war damals schon die Scientology-Organisation, die eine Rolle gespielt hat. Und es waren vor allem eben jüngere Menschen. Und dann gab es betroffene Familienangehörige, Eltern, die mit der Situation immer Probleme hatten und die dann Rat gesucht haben. Und zu der damaligen Zeit war der Friedrich Wilhelm Haag so der erste und auch einer der wenigen, die sich überhaupt mit der Thematik beschäftigt hatten, schon seit 1964. Und bei dem sind die Leute alle dann auch halt gelandet und haben Beratungsgespräche gesucht. Und waren viele auch ganz verzweifelt, was sie jetzt eigentlich tun sollen. Und daraus ist eigentlich die Idee entstanden, einen Verein zu gründen, eine Initiative zu gründen, wo die Leute sich austauschen können. Damit die Leute auch mal merken, ja, sie sind eigentlich da gar nicht alleine, sondern es gibt viele andere, die die gleiche Situation haben, die das gleiche Problem haben. Und unabhängig davon, in welche Gruppe jetzt jemand geraten ist, die Probleme waren doch relativ ähnlich.
Was würdest du denn sagen? Was sind denn da typische Probleme, die sich zeigen?
Ja, zu der damaligen Zeit war ein großes Problem, dass plötzlich Kontakte zur Familie abgebrochen worden sind, dass Ausbildung abgebrochen worden sind, dass man die berufliche Tätigkeit nicht mehr weiter ausgeführt hat und dass Veränderungen in der Persönlichkeit desjenigen, der in der Gruppe war, stattgefunden haben. Wenn dann plötzlich so dein Kind heimkommt und hat dann die Haare kurz geschoren, hat nur noch so eine Art Pferdeschwänzchen am Kopf und ist da bunt gewandet, ja, ist dann vielleicht Vegetarier oder vegan, ist nur noch vegetarisch, vegan und chantet dann nur noch 1886 Mal, ist es glaube ich am Tag, den Hare Krishna Chant, dann ist es schon eine Veränderung, wo erst mal Angehörige sagen, oh Gott, was ist jetzt eigentlich passiert? Was ist jetzt eigentlich los? Oder wo man sagt, ja, diejenigen waren dann plötzlich auch weg. Also muss man auch dazu sagen, der Begriff wurde ja damals genannt Jugendsekten. Den haben wir von Anfang an eigentlich abgelehnt, weil wir gesagt haben, das sind keine Gruppierungen, die sich an Jugendliche wenden, weil Jugendliche unterstehen ja auch noch einer Erziehungsgewalt ihrer Eltern. Das funktioniert ja gar nicht, sondern es waren halt junge Erwachsene. Und darum hat man diesen Begriff damals ja so verwendet, den wir eigentlich immer abgelehnt haben, Friedrich ha Wilhelm Hagert, damals immer von den sogenannten neuen Jugendreligionen gesprochen. Weil einerseits gerade junge Menschen angesprochen worden sind, auf der anderen Seite aber auch sehr viele Dinge, die man gerade junge Menschen zuschreibt, also Idealismus, ich möchte die Welt verändern, ich möchte da was verbessern, solche Dinge eben auch angesprochen worden sind durch die Gruppen.
Und was beobachtet ihr dabei, was sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch auf diesem weltanschaulichen Markt verändert hat?
Ja, das hat sich insofern komplett verändert. Das war früher überschaubar. Also da hatte man so ein paar so Gruppen, die kannte man, hat man sich mit auseinandergesetzt. Da waren auch die meisten Anfragen dazu da. Zwischenzeitlich ist es eine Vielfalt geworden. Das hat diffundiert. Das ist, ich sag mal, wie Schrotkugeln, Tausende von Gruppen, Kleingruppen, Großgruppen. Also diese gefestigten großen strukturellen Organisationen, das wird eigentlich immer weniger. Es gibt jetzt viele so ganz kleine Gruppen. Client Cults, wird es im Amerikanischen genannt, wo also ein paar Leute sich um jemanden herumscharen oder wo Angebote gemacht werden und das Leute dann wahrnehmen und sich darum herumscharen. Also es ist nicht mehr so, dass man heute sagen kann, ja, das ist die und die Gruppe. Wir kriegen oft einmal dann die Anfragen, wo wir sagen, ja, da müssen wir selber erstmal intensiv recherchieren, was ist das eigentlich überhaupt? Der zweite Punkt ist die Frage der Öffentlichkeitswirksamkeit oder der Wirksamkeit, wie kann ich also überhaupt als Gruppe tätig werden? Es gab damals vor 40 Jahren oder 45 Jahren, gab es kein Internet. Also da war das ja alles noch analog, war das noch zu Fuß, per Kopierer, per Druckmaschine oder sonst was. Da gab es weder Internet noch Social Media, noch YouTube, noch TikTok, noch sonstige Dinge. Das gab es damals ja alles gar nicht, wo also Gruppen auf der einen Seite tätig werden konnten, aber auf der anderen Seite, wo du natürlich auch Möglichkeiten hast, aufzuklären.
Ändern sich denn eigentlich auch die Anfragen von den Leuten, die bei euch anrufen, oder sind die Probleme dann auch andere, mit denen die kommen? Weil, dass sich Kinder zum Beispiel verändern, irgendwelche Rituale vielleicht tagsüber machen, ist es dann immer noch so? Oder ändert sich dann auch, ja, die eben mit dem, ändert sich auch das Thema, mit dem die Leute kommen?
Also ein guter Freund von mir, der auch unser erster Vorsitzender ist und der jetzt bis vor kurzem auch noch Lehrer war, hat gesagt, es hat sich insofern geändert. Früher kamen die Eltern zu mir und haben gesagt, was macht eigentlich mein Kind da? Und heute ist es umgedreht, da kommen die Kinder zu mir und bringen was mit und sagen, schau mal, was die Mami oder was der Papi, wo die sich da rumtreiben, was machen die Alten da jetzt eigentlich? Also es hat sich auch schon geändert, dass das keine Thematik mehr ist, von Jugendlichen allein, sondern dass das quer durch alle Altersschichten durchgeht.
Und wir beispielsweise in der Beratungsstelle vertreten auch sehr diesen Ansatz, dass es eben nicht alles nur schwarz oder weiß ist, sondern dass ja auch die Hinwendung zu bestimmten Gruppen und Gruppierungen vielleicht auch mit Ressourcen verbunden sein kann oder mit vielleicht auch einer Befriedigung von bestimmten Bedürfnissen. Wie steht ihr diesem Thema gegenüber?
Ja, wir haben eigentlich von Anfang an die These vertreten, das findet ja alles nicht im luftleeren Raum statt, sondern es gibt dieses Modell der Passung auch, es sind Bedürfnisse da und diese Bedürfnisse werden durch die Gruppen gedeckt. Und von daher muss man sich das immer sehr genau anschauen, welches Bedürfnis hat jemand, der in so eine Gruppe reingeht, was deckt die Gruppe da ab und wie kann man dann entsprechend auch darauf reagieren. Problematisch ist ja immer wieder gesagt, und auch die Namensgebung ja nicht, dass sich jetzt jemand eine Gruppierung anschließt oder ein Angebot wahrnimmt, sondern problematisch ist, welche Inhalte werden von den einzelnen Gruppen oder von einzelnen Anbietern vertreten, welche Methoden werden angewandt und kann das Leuten schaden. Und dann in dem Moment, wo es Leuten schadet, dann im Endeffekt zu sagen, ja, wenn sie dann Hilfe brauchen, dann bietet man einfach eine Hilfestellung an. Aber man weist halt auch darauf hin, Moment, die und die Probleme können auftreten in einzelnen Bereichen.
Und wenn man sich jetzt gerade auch nochmal die Anfragenstruktur praktisch anschaut, wir bei uns stellen auch fest, dass es ganz viel auch um Coaching geht und Leute wegen irgendwelchen Coaches anrufen. Ist es bei euch auch so? Würdest du vielleicht sogar sagen, dass Coaches oder Coaching jetzt einen größeren Stellenwert auch einnimmt als Gurus im Vergleich zu früher?
Das würde ich so sagen. Also diese klassische hinduistische, fernöstliche Religiosität, das, was in den 70er, 80er und auch Anfang der 90er Jahre noch sehr stark in den Anfragen zu beobachten war, das ist eigentlich zurückgegangen. Heutzutage hat man Bereiche, was du jetzt Coaching genannt hast, weil ich sie jetzt mal sagen würde, irgendwelche Psychoangebote. Zum einen, das zweite ist jetzt dieser ganze Online, auch in diesem Online-Bereich. Und das Dritte ist dann eben in irgendwelchen totalitären religiösen Gruppierungen, die vorgeblich einen christlichen Hintergrund haben. Also jetzt Sincheonji beispielsweise, das ist so ein bisschen Art wie die Immunbewegung in den 70er Jahren, Sincheonji beispielsweise heute, das ist ja so mit einem angeblich christlichen Hintergrund beispielsweise zu beobachten. Oder der große Bereich Verschwörungstheorien, Reichsbürger, braune Esoterik, da kommen auch ganz viele Anfragen rein.
Wie sieht es denn eigentlich mit dem Thema Scientology aus? Da hast du ja vorhin auch schon mal gesagt, das war damals ein ganz großer Anteil auch. Wie ist es heute?
Ja, es ist so ein bisschen, Scientology ist ein Markenzeichen für unseriöse Psychoangebote. Also es kommen ganz viele so Anfragen rein, da wird geschildert, das und das ist es. Und dann kommt die Frage, hat es was mit Scientology zu tun? Wenn man dann sagt, ja, ich glaube eher nein, dann kommt so dieser Schnaufer, ja, dann ist ja gut. Und da muss man aber schon schauen, möglichst schnell zu sagen, ja, aber das ist ja deswegen noch kein Grund zur Entwarnung. Also es gibt ganz viele Angebote heute, gerade in diesem Psychobereich, die so nach einem scientologischen Muster ablaufen, aber ohne dass sie was mit Scientology direkt zu tun haben, auch inhaltlich. Aber zu glauben, der Mensch sei programmierbar, der Mensch sei irgendwie, könne irgendwie gesteuert werden, wie so eine Art Computer oder so ganz vereinfachte Psychobetrachtungen. Ich teile da Menschen in Kategorien ein und nach diesen Kategorien gehe ich mit diesen Menschen um. Vieles, was sich da auch im Management-Seminaren teilweise wiederfindet. Das ist zwar nicht Scientology, aber es ist nicht minder bedenklich. Und bei so manchen Coaches, wenn man sich die Angebote anschaut, was da für Preise aufgerufen wird, da sind die Scientologen teilweise noch Waisenknaben dagegen.
Und ich glaube, an der Stelle hast du gerade auch noch mal was beschrieben, was wir auch in unserer Beratungsstelle so handhaben, dass wir weniger pauschal jetzt auf eine Gruppierung oder jetzt letzten Endes auch den Namen von einer Gruppierung eingehen, sondern eigentlich noch mal viel mehr, was steckt denn genau dahinter und was macht die jeweilige Person damit, beziehungsweise welcher Schaden wird bei der jeweiligen Person verursacht? Also, dass es sich einfach unglaublich lohnt, nochmal mehr im Detail hinzuschauen, als jetzt grob einen Stempel von, das ist in Ordnung und das ist nicht in Ordnung zu verpassen.
Das sehe ich eben auch so. Man muss sich ja intensiv damit auseinandersetzen mit den Inhalten. Also ich glaube, Inhalte und Methoden kann man nicht voneinander trennen, sondern die bedingen einander. Und das ist halt auch unsere Aufgabe zu sagen, mal zu schauen, okay, was steckt da eigentlich für eine Ideologie auch dahinter und welche Methoden leiten sich dann daraus auch ab. Und das schauen wir uns schon sehr, sehr genau im Einzelfall auch. Einfach im Einzelfall auch sehr genau an. Und auch ein bisschen versuchen, Leuten einen bisschen gesunden Menschenverstand beizubringen. Also sagen, gut, wenn da irgendein Angebot kommt, schaut es euch doch mal genau an, kann denn das eigentlich überhaupt seriös sein? Wir kriegen ja auch Anfragen, nicht nur von Betroffenen, sondern auch mal im Zusammenhang damit, das sind irgendwelche Raumanfragen da. Also ich weiß, wie mir das selber früher gegangen ist. Ich war in der Kirche aktiv, war der Kirchenvorsteher. Da kamen dann immer so Raumanfragen. Wir möchten gerne mal einen Raum von euch haben und gebt ihr uns den. Und wo ich mir dann teilweise gesagt habe, überlegt, das sollten wir uns gut überlegen. Das klingt irgendwie unseriös, das klingt irgendwie nicht ganz sauber. Und habe dann auch entsprechend mal nachgebohrt. Und dann haben wir uns oft entschieden zu sagen, nein, da stellen wir keine Räumlichkeiten beispielsweise da zur Verfügung. Das Gleiche gilt auch für die öffentliche Hand, wo man sagt, lässt man irgendwelche komische Heilergruppen in Schulen offiziell zu Vorträgen rein oder in Stadthallen oder sonstige Dinge? Vermietet man da was oder leistet man dem Ganzen nicht dadurch auch einen Vorschub, dass das einen seriösen Anstrich bekommt, wo eigentlich nichts Seriöses dahinter steckt?
Magst du vielleicht mal auch ein paar Beispiele geben, die jetzt eher darauf hinweisen, dass was seriös oder eben unseriös ist?
Ja, also ich habe ein Beispiel, das war mal so eine Raumanfrage bei uns, da ging es um Familienstellen nach Hellinger. Und dann waren die auch sogar bei uns da gewesen und haben das ein bisschen so dargestellt, wo ich dann gesagt habe, das kann eigentlich ja gar nicht sein. Was ist das eigentlich für ein Bild dahinter zu glauben, ich könnte also irgendwelche wildfremden Leute aufstellen und dann auch anhand von deren Gefühlen dann innerhalb kürzester Zeit jetzt eine Lösung für jemanden, der große Probleme hat, daraus ableiten. Also im Endeffekt eine Art Fastfood-Psychotherapie, die jetzt innerhalb von Minuten geht. Das kann nichts Seriöses sein. Oder wenn Heilungsversprechen gemacht werden, jemand kann mit irgendeinem Medikament oder mit irgendeiner Methode alles heilen. Das kann ja überhaupt nicht funktionieren, kann nicht funktionieren, das kann nicht seriös sein. Oder eben in diesem Coaching-Bereich, ich teile Menschen in verschiedene Farbgruppierungen ein und bei diesen Farbgruppierungen, dann weiß ich ganz genau, so mit einem Roten muss ich so umgehen, mit dem Blauen muss ich so umgehen, mit dem Grünen so und mit dem Gelben dann wieder anders da, wo man sagt, ja, was ist das eigentlich für eine Methode? Das ist doch nichts Ausgereiftes.
Ja, du hattest eben auch noch angesprochen, dass es darum auch geht, so ein bisschen den Menschen auch wieder zu so einer guten Selbsteinschätzung zu verhelfen. Also vielleicht könnten wir da auch noch mal bei dem Aspekt der Aufklärungsarbeit und der präventiven Arbeit ansetzen. Was würdest du denn sagen, ist da besonders wirksam?
Ja, zum einen, was wir eben versuchen, dass wir sagen, wir greifen die verschiedensten Themen auf, stellen das entsprechend dar und geben Leuten dann was zum Lesen an die Hand. Und zum Zweiten wirklich das persönliche Gespräch, sich da Zeit zu nehmen, sich da auch Informationen zu besorgen und dann anhand dieser Informationen eine fundierte Einschätzung zu treffen. Das ist eben nichts, was man innerhalb von ein paar Minuten machen kann, sondern wo man im Endeffekt schon sich fundierter informieren muss. Auf der anderen Seite eben Leute selber dafür zu sensibilisieren, Mensch, guckt dir das doch mal genau an, kann das überhaupt was Vernünftiges sein? Und da kann man mit ein paar so Fragen eben, ja, kann es sein, dass ein vermeintliches Medikament oder irgendein Wundermittel alles heilen kann. Ist jede Krankheit einfach heilbar? Ist es ein seriöses, ich denke jetzt in dem christlichen Bereich, wenn so Wohlstandsevangelien verkündet werden und die Gebrochenheit des Menschen da völlig außer Acht gelassen wird und dann gesagt wird, ja, Gott, du wirst auf alle Fälle geheilt und Gott will ja gar nicht, dass du krank bist und diese ganze Problematik dann außen vor gelassen wird, jemand zu sagen, ja, was ist das eigentlich für eine Gruppierung? Denk mal drüber nach. Der Mensch ist halt leider Gottes auch mit Leid und Not konfrontiert. Das gehört einfach dazu, da Menschen auch ein bisschen was an die Hand zu geben. Sensibel zu sein und da nicht drauf reinzufallen, ja, weil es im ersten Moment natürlich erst einmal eine einfache Lösung gut klingt.
Ja, und ich glaube, da hast du gerade auch einfach noch was Wichtiges angesprochen, dass es vielmehr auch um eine gewisse Akzeptanz auch geht, dass eben nicht alles das optimale Ende findet, sondern dass es viele Dinge auch gibt, die sind leider auch schmerzhaft oder mit anderen unangenehmen Gefühlen verbunden.
Ja, ich hatte mal ein Gespräch mit einem Propheten, selbsternannter Apostel, Führer einer Nation, Gründer einer neuen Rasse. Also so wurde der abgefeiert, der ist Christus im Fleisch. Und seine Anhänger haben gesagt, ich glaube nicht an Gott, sondern ich glaube an Apostel. Und da wurde auch verkündet, ja, alle Krankheiten werden geheilt und die Leute werden auf alle Fälle gesund. Und er selber hat sich dann eine Borreliose eingefangen und hat unter dieser Borreliose lange gelitten. Und ich habe ihn dann gefragt, also wie verträgt sich das denn eigentlich damit, Herr So und So? Sie selber verkünden das und auf der anderen Seite haben sie selber eine schwere Krankheit durchgemacht und haben die eben nicht so ohne weiteres besiegen können. Und da war die Argumentation dann schon etwas dünn.
Hat dir das eigentlich bei deiner Arbeit auch geholfen oder gerade wenn man jetzt auch das Thema Toleranz sich auch anschaut, hat dir das geholfen, Kontakt mit Menschen zu haben, Gespräche zu führen, die in diesem Bereich tätig sind?
Ja, das hat sicherlich geholfen, auch ein Meinungsbild abzurunden. Das sicherlich. Wobei ich nichts davon halte, zu sagen, wenn ich jetzt über irgendein Thema diskutiere, da muss ich jetzt auf jeden Fall jemand von der Gruppe oder von irgendeinem Anbieter mit einladen. Das haben wir damals gemacht. Das war so auch im Rahmen einer Tagung der Weltanschauungsbeauftragten. Da haben wir den bewusst eingeladen, um mal mit ihm zu diskutieren. Oder in diesem Bereich Management Coaching, da schaue ich mir Dinge eben bewusst an, um mir da auch eine Meinung zu bilden und zu sagen, jawohl, weiß dann auch, über was ich rede. Oder in dem hinduistischen Bereich, ich war mehrere Male, waren wir auf Reisen in Indien, haben uns das eben angeschaut, waren beispielsweise beim Hauptquartier der Krishna-Bewegung, waren in Rishikesh bei der transzendentalen Meditation oder waren auch in einem Ashram gewesen. Einfach um zu sagen, jawohl, man weiß dann auch, über was man redet, man versteht dann auch Hintergründe besser.
Ja, vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Vielleicht noch als letzte Frage, was wäre dir wichtig, dass unsere Zuhörerinnen aus der heutigen Folge mitnehmen?
Wichtig ist, sich zu informieren, genau hinzugucken, zu hinterfragen und wirklich seinen gesunden Menschenverstand auch einzuschalten. Und daraus resultieren dann auch Entscheidungen zu treffen und dann, oder auch daraus resultieren zu sagen, ja, jetzt frage ich mal genauer nach, was steckt da eigentlich dahinter?
Ja, und da ist ja dann auch eine gute Möglichkeit, wenn man weitere Informationen braucht, dass man sich eben auch Unterstützung und Beratung sucht, beispielsweise bei euch auf der Website oder eben auch bei uns oder auf anderen Beratungsstellen, die in diesem Themenbereich arbeiten.
Genau, und im Gegensatz jetzt zu euch, ihr werdet ja staatlich gefördert. Wir werden im Endeffekt, wir machen es ja komplett ehrenamtlich. Man kann uns auch unterstützen mit einer Spende. Also da freuen wir uns immer drüber. Das kommt halt unserer Aufklärungsarbeit entsprechend dann auch zugute.
Ja, wunderbar. Wir verlinken, wie gesagt, auch gerne die Seite von euch in.
Ja, das wäre super.
Ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank für die umfangreichen Informationen und ja, bis auf ein baldiges Wiedersehen.
Ja, bis bald. Vielen Dank, habe mich sehr gefreut.
Dann bleibt uns noch zu sagen, macht's bunt, bis bald.